Ja, weil du eben gebetet hast und der Arminius da hinten, sagen wir mal, so Geräusche von sich gegeben hat. Ich sag mal, jauchzt, er hat gejauchzt. Er hat sich richtig gefreut. Ja. Musste ich an das Lied denken, du großer Gott, wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz, die große Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du? Jeden Tag wird mir das immer wieder bewusst. Das ist einfach schön. Ja, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Und ja, ist schon wieder eine Woche her, Carsten, wo du beerdigt wurdest hier offiziell und wo du ein neues Leben mit rausgenommen hast. Du bist auferstanden aus diesem dreckigen Wasser, hast alles drin gelassen. Jesus macht alles neu. Und das ist wirklich wunderbar. Halleluja. Ja, das ist so schön, dass ich heute nach und diesem Gottesdienst auch wieder auf den Taufgottesdienst gehen darf. Die nächste Beerdigung liegt an. Die nächste neue Kreatur steigt aus dem Wasser auf. Und das freut mich halt immer wieder, solche Sachen. Ja, das ist einfach herrlich. Halleluja. Ja, ich habe das in der Einladung schon so angedeutet. Ich möchte mit euch über das Markus-Evangelium mal ein bisschen sprechen, euch darin hinein entführen. In Markus 1 beginnt Jesus sein Wirken. Jesus, der wird von Johannes dem Täufer angekündigt. Jesus wird getauft und erfüllt mit dem Heiligen Geist. In Vers 14 spricht Jesus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Amen. Ja, ihr Lieben, Jesus beruft seine Jünger. In Kapitel 4 lehrt Jesus den Jüngern und den Menschen vieles in Gleichnissen, in seinen Predigten. Und Markus beschreibt in Kapitel 5, wie Jesus in die Gebiete Galiläa und Judäa durchwanderte. Und wie wir alle wissen, es geschahen viele Zeichen und Wunder. Er trieb Dämonen aus. Und die Leute, die das sahen, die fürchteten sich sehr über diese Vollmacht. Er heilte eine blutflüssige Frau. In Kapitel 5 steht, da war eine Frau, die hatte Blutfluss seit 12 Jahren und sie näherte sich Jesus, denn sie sagte zu sich, wenn ich nur seine Kleider berührte, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Jesus aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Und er weckt Tote auf, Kapitel 5. Jesus aber hörte nicht auf das, was da gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und Jesus ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt ihr, was weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Ja, und er trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes, die Mutter, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talita cum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Und sie entsetzten sich über die Maßen, die Menschen, die das alles erlebt haben. Und dann, ihr Lieben, kommt Markus Kapitel 6. Und das soll unser heutiger Gott, für den heutigen Gottesdienst der Predigttext sein. Die Verse 1 bis 6. Und so habe ich der Predigt heute den Titel gegeben, die Ablehnung Jesu in seiner Vaterstadt Nazareth. Ja, die Geschichte bezeugen Lukas, Markus und Matthäus in den Evangelien. Für alle Evangelisten war diese Geschichte sehr wichtig. Ja, auch für dich und für mich ist diese Geschichte sehr wichtig, weil sie eigentlich so realistisch ist. Und weil viele von uns genau das, was Jesus hier erlebte, auch erleben. In Vers 1 heißt es, und Jesus ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er dies? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Taten geschehen durch seine Hände? Ist er nicht der Zimmermann Marias Sohn, der Bruder des Jakob und Josef und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Aber Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort nicht einige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog ringsumher in die Dörfer und lehrte. Ja, ihr Lieben, Markus Kapitel 6 besucht Jesus seine Heimatstadt Nazareth, um Wunder zu tun und den Menschen vom Reich Gottes zu erzählen. Jesus wollte seinen Bekannten, Verwandten, seiner Familie, seinen Freunden, auch seinen Nachbarn in das Reich Gottes einladen, den Menschen zeigen, wie und wer Gott ist und was Gott ihnen auch zu sagen hat. Wenn es bei dir so ist, dass du zu deinen Verwandten und Bekannten gehen möchtest, um sie einzuladen, in das Reich Gottes zu kommen, dann ist das ein nobles, das ist ein wichtiges, das ist ein gesegnetes Verhalten. Das ist Dienst, ihr Lieben, das ist Gottesdienst. Ihnen, die noch nicht im Reich Gottes sind, die gute Botschaft zu bringen, diesen Menschen zu sagen, wie sie befreit werden können aus den Ketten der Sünde. Und so heißt es in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid aber das Licht der Welt. In Vers 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen. Und die Frage an dich, hast du dieses Verlangen oder ist es dir nicht so wichtig? Vielleicht hast du es ja auch schon versucht, aber es bringt ja eh nichts. Und doch, wenn wir es nicht machen, wer dann? Aber seltsamerweise müssen wir feststellen, dass es unsere Verwandten und Bekannten, eigentlich unsere Liebsten, sind, die sich am meisten an unserer Botschaft, an diesen prophetischen Reden stoßen. Es sind oft unsere Liebsten, die diese gute Botschaft ablehnen. Und doch sollte uns diese Tatsache nicht verwundern, sie sollte uns auch nicht frustrieren, denn unser Herr Jesus hat diese Erfahrung selbst gemacht, wie wir eben in diesem Bibeltext gehört haben. Und jetzt stellt sich die Frage, wie ist Jesus eigentlich mit dieser Ablehnung umgegangen? Wir wollen uns das mal in drei Punkten betrachten. Punkt 1, in den Versen 2 steht, und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen. Ich würde sagen, sie stellten viele Fragen. Sie waren skeptisch, sie waren zweifelnd, sie waren misstrauisch. Woher hat er dies alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Welche Wunderwerke geschehen durch seine Hände? Und dann geht es weiter, ist dieser nicht der Zimmermann? Und sind nicht seine Schwestern hier auch bei uns? Ich meine, die Menschen hatten viele Fragen an Jesus, aber keine dieser Fragen wurde beantwortet. Also im Text kann ich nichts lesen. Und das Fazit war, sie nahmen Anstoß an Jesus. Wir haben in Kapitel 1 des Markus-Evangeliums eine ähnliche Situation, als Jesus in der Synagoge von Kapernaum lehrte. In Markus 1, Vers 22 steht, sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Man kann dieses Wort entsetzen vielleicht auch schon missverstehen. Ja, die Menschen in Kapernaum entsetzten sich, aber eigentlich waren sie erstaunt, verdutzt und perplex über diese Lehre Jesu und über seine Vollmacht. Jesus tat viele Wunder und die Menschen sind entsetzt. Und die Kunde von Jesus erscholl alsbald überall in das ganze Land um Galiläa, weil die Menschen überrascht waren. Und doch nehmen die Menschen in Nazareth in seiner Vaterstadt Anstoß. Sie sind nicht entsetzt, sie sind auch nicht perplex, sie sind auch nicht positiv erstaunt. Nein, sie nehmen Anstoß. In einer anderen Übersetzung heißt es, sie ärgerten sich an ihm. Und so stellt sich die Frage, was war denn jetzt anders bei den Menschen in Nazareth? Es war eine skeptische Reaktion der Menschen und das wird an den 5 rhetorischen Fragen deutlich, die sie hier an Jesus stellen. 3 von diesen Fragen beziehen sich auf die Person Jesus und 2 beziehen sich auf die Herkunft von Jesus. Wir wollen uns diese Fragen, die an Jesus direkt gerichtet sind, mal betrachten. Hier heißt es, woher hat er dies alles? Dieser Jesus, den wir so gut kennen, dieser Jesus, der 30 Jahre lang unauffällig mit uns aufgewachsen und mit uns gelebt hat, woher hat er auf einmal diese spektakulären Fähigkeiten? Oder Frage 2, woher hat er auf einmal diese Weisheit? Wisst ihr, unter den Juden war es so, wenn man nicht einem Rabbi gefolgt ist, dann war das so, als hätte man keine theologische Ausbildung. Und wenn man keine theologische Ausbildung hat, dann kann man auch nicht diese Weisheit haben. Ist doch logisch, oder? Und die Menschen in Nazareth wussten, dieser Jesus, den wir alle kennen, der ist nie einem Rabbi gefolgt. Der hat nie eine theologische Ausbildung gemacht. Das war also diese logische Denkweise der Nazarener, seiner Nachbarn und seiner Familie. Und doch steht Jesus vor ihnen und lehrt die Wahrheit und tut Zeichen und Wunder. Man, die hatten schon ein Problem in Nazareth mit diesem Jesus. Was läuft denn hier eigentlich für ein Film? Und die dritte Frage zu seiner Person, solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Hier sprechen sie wahrscheinlich von den Wundern, die sie aus dem Land gehört haben. Auch sie haben von Dämonenaustreibungen gehört, von Blinden, die sehend wurden, von Lahmen, die gehen konnten, von der Auferweckung toter Menschen. Und ihr Lieben, damals gab es noch kein Fernsehen, kein Internet und auch keine Tageszeitung. Und zwar durch diese Mund-zu-Mund-Propaganda die Geschichten von diesem Jesus definitiv die Nummer eins im ganzen Land. Sie wussten es alle. Und doch zeugen diese Fragen, dass die Bewohner von Nazareth sehr skeptisch gegenüber Jesus waren. Das wird in den nächsten zwei Fragen über seine Herkunft deutlich. Es war eigentlich ein Versuch der Menschen in Nazareth, das Unerklärliche zu erklären. Hier heißt es in Vers 3, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Ist dieser nicht der Zimmermann? Ich gehe davon aus, dass wir alle wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Amen. Ja, aber auch die Menschen aus Nazareth, für die Menschen aus Nazareth war der Vater von Jesus der Zimmermann. Und so wurde, wie damals üblich war, Jesus von seinem Vater in diesem Handwerk unterwiesen. Der Vater war der Ausbildungsmeister und Jesus war der Lehrling. Hast du das gewusst? Der Sohn Gottes, Jesus Christus, hat einen Handwerksberuf gelernt. Das ist schon spektakulär. Amen, genau. Und so haben die Leute gedacht, ist dieser Mann nicht ein normaler Arbeiter? Weiter heißt es, ist er nicht der Sohn der Maria? Und hierzu müssen wir wieder wissen, in der orientalischen Welt damals war es üblich, den Sohn nach dem Namen des Vaters zu nennen. Hier wird Jesus nach dem Namen seiner Mutter genannt und das ist zum Teil verächtlich. Das drückt Verachtung aus. Und weiter heißt es, sind nicht seine Brüder Jakobus, Joses und Judas, Simon uns auch bekannt. Und wir wissen, dass auch die Brüder nicht an Jesus glaubten. In Markus 3, Vers 21 ist die Einstellung seiner eigenen Familie, seiner Brüder zu Jesus krass beschrieben. Hier heißt es, und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Er ist von Sinnen, sagt die eigene Familie. Und auch die Schwestern von Jesu werden nicht erwähnt, doch ohne Namen. Und so können wir erkennen, dass die Menschen in Nazareth sehr vertraut mit Jesus' persönlichen Leben waren, mit seiner Herkunft, Beruf, Vater, Mutter, Geschwister. Alle waren sie bekannt. Und daraus resultieren eigentlich folgende Fragen. Wie kann es sein, dass dieser gewöhnliche, uns bekannte Mann so außergewöhnliche Fähigkeiten hat? Ihr Lieben, hier stimmt was nicht. Und all das führt dazu, dass sie sich an ihm ärgerten. Sie nahmen Anstoß an ihm. Also wir halten nochmal fest. Jesus war ein gewöhnlicher Mann in den Augen der Nazarener. Sie haben ihn aufwachsen sehen in der Kindheit. Sie haben wahrscheinlich auf der Straße herumgetollt und Späße gemacht. Sie waren über Jahre dabei und so konnten sie sagen, wir kennen diesen Jesus. Wir sehen aber auch den Neid dieser Menschen. Es entstand eine Spannung zwischen den übernatürlichen Fähigkeiten von Jesus und seiner natürlichen Herkunft, was wiederum zur Ablehnung seiner Person führt. Jetzt frage ich euch, ist das nicht genau das, was wir alle schon erlebt haben oder vielleicht gerade erleben? Wenn wir mit Leuten reden, die uns vertraut sind, Verwandte, Bekannte reden, die uns ein Leben lang schon kennen, dann müssen wir verstehen, dass diese Leute mit einem Gesicht reden, das sehr vertraut für sie ist. Diese Leute kennen uns. Sie kennen dich, sie kennen mich. Und ein großer Unterschied von uns zu Jesus besteht daran, dass Jesus sündlos war. Seine Eltern und Geschwister und die Menschen aus Nazareth mussten schon erkannt haben, dass Jesus etwas Besonderes ist. Aber wir, unsere Verwandten, Bekannten, Eltern, oft unsere Freunde, sie haben uns aufwachsen sehen, sie haben uns sündigen sehen, sie wissen am besten, dass wir nicht perfekt sind. Und jetzt kommen wir zu diesen Leuten, die uns so gut kennen, und wir wollen sie einladen. Hey, mein Leben hat sich geändert. Ich bin nicht mehr so, wie ich war, seitdem ich weiß von Golgatha. Jesus hat mein Leben verändert. Willst du nicht auch kommen? Und dann hören wir natürlich so Sätze wie, na schön, dass du deinen Weg gefunden hast. Aber das ist nicht mein Weg. Ich weiß schon selbst, was gut oder was richtig und was falsch ist. Manchmal wird es auch verächtlich, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Glaubst du bist was Besseres als ich? Kennst du das? Ich schon. Ihr auch. Ja, und die Leute nehmen Anstoß an uns. Sie ärgern sich über uns, weil sie sich nicht vorstellen können, dass dieser Banause, dieser kaputte Typ, sich auf einmal verändert haben soll. Das ist doch Hokuspokus, das ist irreal. Ihr Lieben, das ist weltfremd. Das ist Hirnwäsche. Ihr Lieben, das sind Argumente, mit denen ich persönlich schon konfrontiert wurde. Aber wisst ihr, das Hauptproblem, warum die Menschen Jesus ablehnen, war nicht in erster Linie, dass sie Jesus so gut kannten. Und das ist ein wichtiger Punkt, ganz klar. Der Hauptgrund, warum die Menschen Jesus und auch uns ablehnen, liegt, was meint ihr, in ihrem Unglauben. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Man, Jesus offenbart dieses Problem in den Versen 4 bis 6. Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und so heißt es in Vers 5, und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog ringsumher in die Dörfer und lehrte. Ja, Jesus offenbart hier in gewisser Weise aufgrund ihres Unglaubens den Grund, warum sie, die Menschen in Nazareth, sich über ihn ärgerten. Ja, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Jesus bezeichnet sich hier als Prophet. Ein Prophet war ein Verkündiger und Sprecher. Im religiösen Sinne war ein Prophet einer, der Gottes Wort verkündigte, der Gottes Wahrheiten offenbarte. Und genau das hat Jesus getan. Und interessanterweise wurden die Propheten im Alten Testament meistens abgelehnt, und zwar von den vertrautesten Leuten. Und so spricht Jesus in Lukas 13, Vers 34, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die, zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken. Und ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Unglaublich. Dort, wo ein Prophet unbekannt ist, dort, wo ihn die Leute wenig kennen, dort genießt er Ansehen und Ehre. Ich meine, wir wissen alle, Jesus, das war das Letzte, wo Jesus seinen Wert drauf gelegt hat. Doch, wo er bekannt ist, erfährt er Ablehnung. Der Menschen. Geht's wieder? Ich glaube, ich probiere es mal. Genau. Danke. Mir ist bei der Vorbereitung eine andere Bibelstelle durch den Kopf gegangen, die steht in Lukas 16, Vers 27. Hier spricht der reiche Mann zu Abraham, der reiche Mann und der arme Lazarus. Vielleicht kennen einige von euch diese Geschichte. Hier sagt der reiche Mann, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn, also Lazarus, sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch umkommen, oder dass sie nicht kommen an diesen Ort der Qual. Und Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn sie einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Abraham aber sprach zu ihnen, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Ihr Lieben, es ist der Unglaube, der die Menschen abhält, sich zu Jesus zu wenden, ihre Schuld einzugestehen und auch Buße zu tun. Die Wunder können noch so spektakulär sein. Sie wollen es nicht glauben. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 19 bis 21, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbart, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken ersehen. Darum haben sie keine Entschuldigung. Ihr Lieben, sie haben keine Entschuldigung für ihren Unglauben. Gott hat alles getan, dass die Menschen ihn persönlich kennenlernen können. Und doch erleben wir es immer wieder, sie wollen es nicht glauben. Und welche Konsequenzen brachte es mit sich, dass Jesus so abgelehnt wurde? Die Auswirkungen erfahren wir in Vers 5. Und er konnte da, also in Nazareth, keine Wunderwerke tun, außer dass er einigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Also er konnte nicht in dem Ausmaß Wunder tun wie in Kapernaum, im Norden von Galiläa, eigentlich wie im ganzen Land. Und er konnte auch nicht heilen. Und das, ihr Lieben, war nicht, weil er nicht wollte. Jesus ist gekommen. Ich glaube, das ist uns allen soweit bewusst, um zu lehren und zu heilen. Und hier ist in seiner Vaterstadt, konnte er nicht aufgrund ihres Unglaubens. Ich meine, die blutflüssige Frau, haben wir vorhin gehört, die wurde geheilt aufgrund ihres Glaubens. Die Tochter von Jairus wurde auferweckt aufgrund des Glaubens vom Vater. Bei den Bewohnern von Nazareth war es der Unglaube. Und so haben uns die Menschen in Nazareth die Wichtigkeit des Glaubens und die Konsequenz des Unglaubens vor Augen gemalt. Und so lesen wir in Vers 6, und er verwunderte sich über ihren Unglauben. Jesus wunderte sich. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist die einzigste Stelle im Markus-Evangelium, wo berichtet wird, dass Jesus sich wundert. Im Matthäus-Evangelium finden wir eine zweite Stelle. In Matthäus 8 wird berichtet, in Kapernaum kommt ein römischer Hauptmann, ein Heide, zu Jesus und bittet seinen gelähmten Knecht zu heilen. Und es heißt in Matthäus 8, Vers 8, der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich ein Wort und so wird mein Knecht gesund. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, selbst in Israel habe ich nicht so einen großen Glauben gefunden. Amen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Halleluja. Und in unserer Geschichte sind es die Juden, die eigentlich aufgrund der alttestamentlichen Prophezeiung wissen sollten, dass er der Messias ist. Er wunderte sich. Schau mal, Jesus ist da durch Nazareth gewandert und die Bewohner von Nazareth, die waren vertraut mit Maria, haben wir eben gehört. Sie hätten mit ihr reden können und sie hätten die Umstände erfahren können, warum Jesus solche wunderbaren Dinge tun kann. Sie hätten sie fragen können, unter welchen Umständen Jesus in Bethlehem geboren wurde. Hätten. So wie es im Alten Testament prophezeit wird, in Micha 5, Vers 1 steht, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden, in Juda aus dir soll mit der kommen, der in Israel Herr ist, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit gewesen ist. Sie hätten auch erfahren können, dass Maria die Jungfrau ist, die Jesaja prophezeite. Sie hätten auch die Umstände erfahren können, warum sie direkt nach der Geburt nach Ägypten fliehen mussten, so wie es im Alten Testament prophezeit wurde. Sie, die Bewohner von Nazareth, waren an der Quelle. Sie waren so nah wie niemand sonst. Sie haben ihn aufwachsen sehen, sie waren an der Quelle und am Licht. Und doch glaubten sie nicht. Jesus wunderte sich. Wisst ihr, der Unglaube des natürlichen Menschen ist so groß, dass er ohne die Gnade und das Wirken Gottes nicht in der Lage ist, zu glauben. Die Juden hatten die größten Beweise der Existenz Gottes und der Realität, dass Jesus der verheißene Messias ist. Sie haben eigentlich in der allerersten Reihe gesessen, aber sie glaubten ihm nicht. Selbst die Juden, Gottes auserwähltes Volk, erwartet heute im Jahr 2025 immer noch den Messias. der auf diese Erde kommen soll, um sein Reich aufzubauen. Ihr Lieben, sie wollen es nicht glauben. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und jetzt sag du mir bitte nicht, dass der Mensch einen freien Willen hat, um sich zu entscheiden, sich zu bekehren. Also ich glaube das nicht. Selbst unter den besten Beweisen der Existenz Gottes kann und wird der Mensch nicht glauben. Ich meine, du fragst dich jetzt bestimmt, warum? Weil der Mensch, du und ich, unfähig sind zu glauben. Gott muss wirken, Gott muss öffnen, Gott muss eingreifen, Gott muss ziehen. Erst dann wird der Mensch zum Glauben kommen. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Epheser 2, Vers 8. Amen. Und aus diesem Grund zog Jesus in die Dörfer herum und lehrte. Doch ihr Lieben, das Herrliche an diesem Text ist, auch wenn der Unglaube dieser Nazarener so dunkel erscheint. Obwohl Jesus wusste, dass er in seiner Vaterstadt Ablehnung erfahren würde, ging er hin. Er ging hin, um ihnen die frohe Botschaft zu verkündigen, um sie in das Reich Gottes einzuladen, diese vielen Menschen, diese Lieben. Und dieser Abschnitt soll dich und mich jetzt ermutigen, eine prophetische Stimme in unserem Umfeld zu sein, auch wenn wir die Ablehnung erfahren. Und der Text lehrt uns an keiner Stelle, nur weil wir Ehre von unseren engsten und liebsten Leuten empfangen, sollen wir nicht zu ihnen gehen, ihr Lieben. Nein, im Gegenteil. Jesus ging hin und diese Wahrheit will ich nun abschließen auf Basis von unserem Bibeltext auf drei Bereiche deines und meines Lebens möchte ich das mal anwenden. Bereich Nummer 1, sei eine prophetische Stimme bei deinen Verwandten und Bekannten. Jesus fordert dich und mich auf. Geh zu deinen Eltern, geh zu deinen Geschwistern, geh zu deinen Kindern, geh zu deinem Ehepartner, geh zu Oma und Opa. Geh zu deinen Liebsten, zu denen, die ungläubig sind. Erzähl die frohe Botschaft, erzähl vom Reich Gottes. Hab ein Herz für sie. Denk dran, dass sie sterbende Menschen sind, die auf ewig verloren sind. Nimm dir Jesus als Vorbild und sei eine prophetische Stimme in deiner Familie im engsten Kreis. Lade sie in das Reich Gottes ein. Doch bedenke, dass du sehr wahrscheinlich von diesen Menschen abgelehnt werden wirst. Und Jesus weiß, dass es einer der größten Schmerzen ist, gerade Menschen, die du am meisten liebst, gerade von ihnen die meiste Verachtung zu bekommen. Aber wir sollten uns mit dieser Realität auseinandersetzen. Aus diesem Grunde sollst du nicht nur eine prophetische Stimme für deine Familienmitglieder, für deine Liebsten sein, sondern du sollst auch eine betende Stimme sein. Doch lehre auch zu wissen, wann es Zeit ist zu gehen. Jesus wusste, wann es Zeit ist zu gehen. Du stehst nicht in der Verantwortung. Deine Verantwortung ist zu missionieren. Und wenn sie dich ablehnen und dir zu verstehen geben, dass du und deine Botschaft nicht willkommen bist, dann geh bitte weiter. Du stehst nicht in der Verantwortung. Und Jesus sendet seine 12 Jünger aus, das ist schon eine schöne Bibelstelle, die ich dazu gefunden habe, dass seine Jünger das Reich Gottes verkündigen. Markus 6, die Verse 10 bis 11, da heißt es, und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus geht, bleibt da. Erzählt vom Reich Gottes, bis ihr von dort weiterzieht. Aber wo man euch nicht aufnimmt und euch nicht hört, da geht hinaus, schüttet den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. Du stehst nicht in der Verantwortung, wenn sie dich ablehnen. Und achtet drauf, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit sie sie nicht zertreten in ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Matthäus 7, Vers 6. Man, der Grund, warum du mit ihnen nicht reden kannst, liegt nicht daran, dass du nicht mit ihnen reden willst, sondern in ihrem Unglauben verborgen. Der Unglaube von den Menschen hindert uns, mit ihnen über das Reich Gottes zu reden. Und das müssen wir uns schon bewusst machen. Aber wenn Gott Türen öffnet, ihr Lieben, dann lade sie ein. Bereich Nummer 2. Sei eine prophetische Stimme in deiner Stadt. Jesus kam nicht nur in seiner zu seinen Verwandten, er kam auch in seine Vaterstadt. Er kam in ein größeres Gebiet, er ging in die Synagoge und lehrte. Ja, ihr Lieben, auch in unserer Stadt, Hirzenhain, die Perle Westeuropas, ich sage mal Hirzenhain heute dazu, da gehört natürlich der Vogelsbergkreis, der Wetteraukreis, das gehört alles dazu, bis runter nach Frankfurt, Hanau und wo auch immer. Ihr Lieben, hier leben viele, viele Seelen, viele Zehntausende von Seelen leben hier. Und die haben das Evangelium nicht, sie haben Jesus auch vielleicht noch nicht in ihr Herz eingeladen. Sie sind auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Und das sollte uns schon irgendwie bewusst sein, ja? Diese Gegend braucht eine prophetische Stimme und sie können es nicht wissen, wenn ihnen es keiner sagt. Aber wir müssen zu diesen Menschen gehen, auf den Straßen, in den Gassen, am Park, am Arbeitsplatz, beim Discounter, beim Nachbar, bei den Freunden. Wir dürfen sie zur Hochzeit des Lammes einladen, ja? Und wir dürfen das wahre Evangelium zu den Menschen bringen. Nochmal, wenn nicht wir, wer dann? Auch hier müssen wir uns bewusst sein, dass die Menschen, mit denen wir reden, uns ablehnen. Sie werden uns belächeln, manchmal vielleicht freundlich, manchmal heftig ablehnen, lehnend. Aber das soll uns nicht daran hindern, eine prophetische Stimme zu sein. Das Beste für dieses Hirzenhain ist, diesen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Halleluja. Um ihnen ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Und lasst uns nicht müde werden, bitteschön, für die Menschen zu beten. Sie können es nicht wissen, wenn es ihnen keiner sagt. Der dritte und letzte Bereich, in dem wir eine prophetische Stimme sein sollten, geht an unsere Regierung, an unser Land. Jesus ging nicht nur in seine Vaterstadt, er durchzog ganze Dörfer in Jerusalem, sein Land, sein Eigentum. Er kam in sein Land, in sein Eigentum. Johannes 11, Vers 1, Vers 11 steht so schön, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ihr Lieben, wir sollten in dem Maß, wie Gott es uns schenkt, eine prophetische Stimme in unserem Land sein, an unsere Regierung sein. Wisst ihr, wir sollten auch dort das Unrecht beim Namen nennen und ansprechen, wo unser Land, unsere Regierung sich vergeht. Als Gemeinde wollen wir nicht politisch werden, unter keinen Umständen. Wir wollen uns nicht in Sachen einmischen, die uns nichts angehen, die politisch sind. Doch dort, wo die Regierung sich an Gottes Gesetze versündigt und dort, wo die Regierung Gottes Gebote übertritt, sind wir aufgefordert, auch als Gemeinde eine prophetische Stimme zu sein, uns unsere Regierung aufzufordern, Buße zu tun für die Sünden, die sie begehen. Wenn unsere Regierung irgendwelche Gesetze über die Straßenverkehrsordnung abgibt, dann geht das uns nichts an. Wir versuchen natürlich immer, diese zu halten, klappt vielleicht nicht immer. Aber wir folgen diesen Dingen, weil die Bibel sagt ganz klar, wir sollen uns der Obrigkeit der Regierung unterordnen. Aber dort, wo die Regierung sich vergeht und Gesetze erlässt, wo sich Minderjährige umoperieren lassen können, weil sie sich heute so und morgen so fühlen, müssen wir als Gemeinde aufstehen und dieses Unrecht beim Namen nennen. Dort, wo eine Regierung ihre eigenen Grundgesetze nicht mehr für ernst nimmt und sie abschafft, dort, wo Gesetze erlassen werden, um Menschenwürde zu verhandeln, dort, wo eine Regierung Gesetze erlässt, wann Leben lebenswert ist und wann nicht, ihr Lieben, dann müssen wir aufstehen und dieses Unrecht beim Namen nennen. Und wenn wir als Gemeinde dieses Unrecht nicht ansprechen, nochmal, wer dann? Als der Prophet Johannes der Täufer hat seinen Mund aufgemacht und dafür mit seinem Leben bezahlt. Markus Kapitel 6, Vers 17 steht, denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Und so sagte Johannes in Vers 18, es ist nicht erlaubt, dass du die Frau deines Bruders hast. Johannes, wie dreist ist denn das? Du kannst doch nicht zum König gehen und kannst ihm sagen, es ist dir verboten, deine Schwägerin zu heiraten. Johannes, du bist selbst dran schuld, dass du jetzt im Gefängnis bist. Ich glaube, so würden viele Christen denken heute. Gerade wenn wir das kontrovers diskutierte Thema der Abtreibung ansprechen, du hättest deinen Mund doch nicht so weit aufmachen sollen. Selbst dran schuld. Oder wenn das Thema Homosexualität oder queere Bewegung angesprochen wird, wenn du ruhig geblieben wärst, müsstest du jetzt keine Strafe zahlen. Dann hättest du deinen Arbeitsplatz noch und so weiter. Johannes hat sich nicht gescheut, das Unrecht des Königs anzusprechen, und wir sollten uns auch nicht scheuen, das Unrecht der Regierung anzusprechen, sofern es etwas ist, wo sie sich gegen Gott und seine Wort versündigen. Ihr Lieben, auch hier müssen wir eine prophetische Stimme sein. Wir müssen unser Volk und unsere Regierung zur Buße auffordern, und auch hier sollte uns bewusst sein, dass wir auf Ablehnung stoßen, und auch hier werden wir uns verwundern über den Unglauben in unserem Land. Und seinem Volk ließ Gott zur Zeit des Königs Salomos Folgendes mitteilen: Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Halleluja. Chronik Kapitel 7, die Verse 13 bis 17. Ja, und so sollen auch wir eine prophetische Stimme sein. Ich meine, der Psalmist sagt, tut kund seine Herrlichkeit unter den Nationen, unter allen Völkern seine Wunde. Psalm 96, Vers 3. Und in unserer Familie, in unserem Haus, in unserer Stadt, in unserem Land, in Hirzenhain, je nachdem, wo uns Jesus hingestellt hat. Und dass auch hier unser Herr Jesus uns ein Vorbild ist und wir mit ihm dadurch immer ähnlicher werden können. Römer 8 lässt grüßen. Ja, ich möchte diese Predigt mit einer Zusammenfassung beenden von Albert Bartsch. Das war ein Pfarrer und ein Schriftsteller. Er sagt: Lasst uns von deiner Gnade singen und froh durch unsere Tage gehen. Lass uns um alle Menschen ringen, die noch in Nacht und Dunkel stehen. Lass preisen uns und jubilieren. Lass uns deine Wunder schauen, dass wir die Herzen zu dir führen und so an deinem Reiche bauen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, ich möchte noch mit euch beten. Ja, Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du jetzt hier bist, dass du uns eine prophetische Stimme gegeben hast, dass du uns einen Auftrag gegeben hast, dass wir hier auf dieser Erde dein Reich bauen dürfen. Herr Jesus, du bist derjenige, der die Menschenleben verändern kann. Wir dürfen von deiner wunderbaren Liebe, von deiner Gnade und von deiner Herrlichkeit dürfen wir den Menschen erzählen. Und du gibst ihnen auch die Kraft, dass sie sich wirklich von ihrem alten Leben wegändern, Buße tun und dich als ihren Herrn und Heiland in ihr Herz aufnehmen. Herr Jesus, ich danke dir für diese Liebe, für diese Güte, auch für diese Barmherzigkeit und Treue, die du uns immer wieder sendest und schickst, dass du in uns lebst und dass du einfach die Kraft bist, dass wir das alles machen können in deine Liebe, in deine Gnade. Und dafür danke ich dir von Herzen. Herr Jesus, segne auch die Menschen hier, die heute hierher gekommen sind. Segne dieses Hirzenhain. Segne diese ganze Gegend bis nach Frankfurt, bis zum Vogelsberg da hoch. Du kennst sie alle persönlich. Deswegen danke ich dir von Herzen, dass wir dein Reich mitbauen dürfen, dass wir einfach deine Kinder sein dürfen und dass du alles für uns getan hast, dass wir auf ewig mit dir zusammenleben dürfen. Dafür danken wir dir ganz herzlich. Amen.